Anlagen an den Aktienmärkten der Industrieländer bieten langfristiges Wachstumspotenzial. Noch interessanter können jedoch die Schwellenländer sein. Wofür entscheidet ihr euch? Entdeckt, wie wir euch den einfachen Zugang zu den beiden Märkten erleichtern. Eine Welt, ein ETF, so einfach. Mehr Informationen unter www.invesco.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu Komma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich auch wieder mit dabei Dirk Schwitzke. Hallo Dirk, grüß dich.
Ich grüße dich, Andreas.
Ja, wir sind jetzt bei einer digitalen Welt. Eigentlich haben wir ja gerade festgestellt, sind wir ja Hamburger Nachbarn quasi, aber wir haben jetzt hier sozusagen die Aufzeichnung über ein Tool oder nehmen das gerade über ein Tool vor, um ein bisschen über die Aktienmärkte zu sprechen, was ja auch bequemer ist, weil du kannst dann deine Flasche Champagner dabei in Ruhe weiter austrinken und ich kann hier meinen warmen Kräutertee dabei schlürfen.
Das ist ein interessantes Bild, das du gerade verbreitest.
Ja, oder?
Hamburg ja. Und Kräutertee, das ist dann, ja, dann gut. Das wäre dann eher die Sternschanze, aber da wohnst du ja nicht.
Ja gut, aber es hat abgefärbt. Also von daher, man merkt also auch hier Licht und Schatten dicht beieinander wie an den Aktienmärkten momentan, obwohl hier ja derzeit eher die Lichtseiten im Vordergrund stehen. Seitdem wir die Aufnahmen hier machen, ist mir aufgefallen, also du bist jetzt in der vierten Freitagsausgabe dabei, war sozusagen der Startschuss der Jahresendrallye zu beobachten. Ich überlege die ganze Zeit, ob da ein korrelativer Zusammenhang besteht.
Nicht nur korrelativ, sondern auch kausal.
Achso, du hast angefangen, Aktien zu kaufen, wie besenkt sein, seitdem du dann hier mitmachst. Ich verstehe. Also auf jeden Fall scheint da tatsächlich sowohl als auch ein Zusammenhang zu sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, nicht wie lange wir noch den Podcast zusammen machen, sondern das bleibt ja erstmal, sondern wie lange die Jahresendrallye noch im Bestand hat und ja, ob die vielleicht schon relativ weit ausgereizt ist. Was denkst du?
Sowohl als auch. Also ich glaube, nicht ausgereizt, aber sie ist schon relativ weit gekommen. Wir sind ja sowohl beim DAX als auch beim S&P 500 nahe den Allzeit, respektive beim S&P 500 Jahreshochs. Ich denke, was die Aktienmärkte betrifft, diesen Moment, so, das Thema Saisonalität wurde ja sehr gestresst dieses Jahr von uns, aber ich glaube auch nicht nur von uns, dass wir da ein bisschen auf Autopilot fahren und oder Korrekturen vielleicht weiterhin bis zum Jahresende positive Märkte sehen. Aber fundamental darüber hinaus, wenn wir jetzt über diese Saisonalität bis zum Jahresende, bis zur Santa Claus Rally, die bis Anfang Januar geht, hinaus sieht, denke ich schon, dass wir fundamental dann irgendwann doch ein gewisses Rücksetzungspotenzial haben.
Naja, vor allem, wenn man halt auch sieht, heute hatten wir ja Zahlen vom IFO-Geschäftsklimaindex, also sowohl die aktuelle Lage als auch der Ausblick waren ja weiterhin eher verhalten. Also man merkt schon, dass die Unternehmenslenker, Management generell so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mit ihrer Vorfreude oder beziehungsweise ein Optimismus und Euphorie hinter dem Berg hält. Und wir haben ja auch warnende Worte von der EZB heute gehört, also von einigen Vertretern, die gesagt haben, könnte noch ein bisschen verfrüht sein, hier jetzt bereits schon, wie bei dir, die Sekt- oder Champagnerkorken knallen zu lassen, sondern eher erst
Kräutertee.
Eher Kräutertee, genau. Deswegen, ich habe halt hier gerade den Beutel dann dementsprechend reingemacht, als ich dann die Zahlen von der EZB gelesen habe, dass man da sozusagen eher entsprechend dann auf Selter oder Kräutertee umstellen sollte und dass es noch so verfrüht oder verfrüht ist, generell hier schon Jubeltöne anzuschlagen. Also was aber interessant ist, das wissen wir ja beide, an den Börsen wird ja die Zukunft gehandelt. Das heißt ja genau in solchen Phasen sagen sich dann natürlich viele Investoren, es kommt ja auch noch die Zeit danach. Sprich, man guckt halt voraus, 6 bis 9 Monate Minimum, teilweise auch 12 bis 18 Monate, je nachdem, wie man eben, was für einen Zyklus man hat und wie weit der im Endeffekt dann auch wie weit der fortgeschritten ist, beziehungsweise ob der sich am Anfang oder am Ende eines entsprechenden Aufschwungs, Abschwungs befindet. Das sind natürlich alles Faktoren, die eben gerade bei der Projektion von zum Beispiel Unternehmensergebnissen eine wesentliche Rolle spielen. Und wir haben ja momentan die Situation, dass wir ja eigentlich 2023 ein super, super wechselhaftes Jahr gehabt haben. Also man hat immer wieder gehofft, dass China die im Endeffekt die Konjunktur sich dort erholt, dass damit natürlich auch die das abfärbt auf die deutschen Märkte, auf die deutsche Konjunktur, auf Europa und dass man dahingehend dann eben auch nach dem Ukraine-Krieg beginnen, im Endeffekt dann so eine Art Erleichterungsrallye sieht. Und das ist ja irgendwo alles immer wieder prolongiert worden, weil es eben ausgeblieben ist. Und dieser Aspekt spielt natürlich momentan eine Rolle dafür, dass halt jede Kurs Rückgang, jeder Kursrücksetzer, den wir derzeit in den deutschen Märkten sehen, gekauft wird, wie heute. Wir sind jetzt bei 16.027 Punkten. Das ist natürlich ordentlich, ja, wenn man halt auch sieht, dass, ja, wie gesagt, überhaupt kein Verkaufsdruck so richtig da ist und dass eben die Investoren hier wirklich eigentlich eher Angst haben, vielleicht auch irgendwas zu verpassen oder vielleicht auch natürlich auch Angst haben, im Endeffekt auf den falschen Fuß erwischt zu werden.
Der Pain Trade geht eher nach oben.
Genau, da hast du vollkommen recht. Man könnte eigentlich sagen, genau, es ist ein Pain Trade. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn man so ein bisschen die Vorausschau macht, welche Themen stehen denn deiner Ansicht nach im kommenden Jahr im Fokus?
Also wenn man über den Tag hinaus guckt, dann denke ich, werden die Märkte schon sehr genau gucken, wie die Berichtssaison im ersten Quartal, also rückblickend auf das jetzt laufende Quartal, aussieht. Wir können ja sehen, dass viele Unternehmen ihre Gewinnerwartungen oder ihre Ergebniserwartungen zurückgenommen haben. Sowohl hier als auch in den USA ist das so ein bisschen der Tenor, dass viele gut reportet haben, jetzt ihre zurückliegenden Quartale, aber für das Abschlussquartal relativ pessimistisch waren. Wenn sich das bestätigen sollte, denke ich, könnte sich herausstellen, dass sie schon relativ hohe Bewertungsniveaus haben, zumindest in den USA. Da haben wir ein KGV von, je nachdem wie man rechnet, was die reporteten Berichte betrifft, von 24 im S&P 500. Das Forward-KGV ist jetzt bei gut 18. Das ist schon in Anbetracht der jetzt erhöhten Zinsniveaus schon relativ hoher Wert. Und ich denke schon, dass wir da die ersten Monate des nächsten Jahres nicht solche Champagner-Monate werden, wie das der November bisher war.
Sehe ich auch so, ja. Ich glaube nämlich genau auch, dass gerade das erste Quartal, das erste Halbjahr im kommenden Jahr echt tricky wird. Und zwar noch ein bisschen schwieriger als das Gesamtjahr 2023, weil genau das, was du auch gerade gesagt hast, natürlich auch in dem Einklang ist, was erwarten die Analysten. Und wir haben heute einige, oder beziehungsweise JP Morgan kam raus, hat ihre Erwartungen für das kommende Jahr ja auch etwas zurückgeschraubt. Was natürlich nicht heißen muss, dass das dann dahingehend schon ein Zeichen dafür ist, dass eben schneller wieder positive Überraschungen möglich sind, sondern hier muss man ja sehen, dass ja nach wie vor auch natürlich viele andere Marktteilnehmer einfach eine andere Einschätzung dazu haben und insgesamt natürlich auch die Situation nicht mehr so klar ist wie in den vergangenen Jahren. Also wir haben ja eine Deglobalisierung, eine ganz klare, strikt Destrukturierung teilweise in vielen Bereichen. Ja, man ist wieder davon weggekommen, dass man eben den Globalisierungsgedanken eben umkehrt. Man hat eben aus der Covid-19-Pandemie gelernt, dass eben diese Lieferkettenstörungen natürlich massive Probleme darstellen. Und das Ganze führt natürlich dann im Zuge auch dazu, dass oder im Folgenden dazu, dass natürlich dann viele Parallelgänge, die wir vor einigen Jahren noch hatten, das heißt, dass man eben gewusst hat, okay, in der und der Volkswirtschaft läuft es gut, dann läuft es halt in der entsprechend auch gut, weil eben natürlich da wirtschaftliche Beziehungen zu herrschen. Also färbt dann eben das Ganze auf Europa auch ab, weil die eben exportabhängig von den beiden anderen großen Ländern, USA zum Beispiel und China sind. Und damit war eigentlich mal relativ simpel zu durchschauen, wie oder auch zu antizipieren, wie sich halt so eine Wirtschaftssituation, Konjunkturentwicklung darstellen kann. Und das Ganze ist halt in dem letzten Jahr ab 2022 kann man eigentlich sagen, aufgelöst worden, weil natürlich hier als viele europäische Unternehmen angefangen haben, eben natürlich die Lieferketten aus China zum Beispiel oder eben auch aus Europa natürlich jetzt seit diesem Jahr eher zu reduzieren, abzubauen, das Ganze wieder nach Europa zu verlagern. Das führt natürlich dazu, dass man eben Effizienzen, die man auf der Kostenseite hatte, nicht mehr so stark hat. Das führt natürlich auch dazu, dass man erstmal in den Produktions- und Vertriebsabläufen komplett anders ist. Also es knarrt und knirscht sozusagen, wie du gerade gehört hast, in allen Ecken und Enden. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der im kommenden Jahr, in 2024, eben eine Rolle spielen wird und wo natürlich dann auch damit zu erwarten sein oder man erwarten kann, dass natürlich dann nicht wirklich alles unbedingt eitel Sonnenschein ist, sondern natürlich auch viele Probleme erstmal dann auch zutage treten, beziehungsweise natürlich dann auch entsprechend die Gewinne rückläufig sind. Und vor allen Dingen, wir sind natürlich auch nicht mehr in so einem klassisch krassen Boommarkt. Das heißt, wir haben halt auch nicht mehr die Situation, dass halt hier eine absolute Konjunkturoptimismus oder eine Konsumstimmung da ist, die eben überbordend ist, sondern man hat natürlich auch durch die Inflation gesehen, dass der Konsum eben dadurch stark angeschlagen ist, dass man eben im Endeffekt hier einfach dann auch ein Problem hat, den Konsumenten wieder an den Ladentisch zu holen. Wir haben den Wandel eben weg vom Stationären hin zum digitalen Handel oder Online-Handel im Endeffekt gesehen. Also viele, viele Dinge, die einfach ganz klar hier natürlich negativ gewirkt haben. Also ich denke, das werden wir im kommenden Jahr eben auch noch so sehen. Und jetzt ist natürlich dann auch die Frage, welche Branchen davon profitieren werden oder können oder sich vielleicht abkoppeln können.
Also, ich interpretiere das mal als Frage an mich.
Ja.
Also, ich kann dir voll zustimmen, was du sagst, dass eben diese Globalisierungstendenzen, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, sich jetzt legen, beziehungsweise vielleicht sogar umkehren und dass möglicherweise die deutsche Wirtschaft, so wie sie jetzt aufgestellt ist, nicht unbedingt ein Profiteur davon sein wird, weil Deutschland ja als sehr exportorientierte, industriebasierte Volkswirtschaft stark von dieser Globalisierungstendenz profitiert hat. Wo es vielleicht eher Chancen gibt, sind vielleicht eher die US-Märkte. Und zwar gerade die Industrie, die Reindustrialisierung, die beiden Regierungen dort anstößt, kann gerade auch klassischen Industriewerten in den USA, die dort stark produzieren und dort stark jetzt neue Ressourcen aufbauen, eventuell Rückenwind geben. Der Inflation Reduction Act ist ja ein Konjunkturprogramm von einer riesigen Größe, was auf der anderen Seite wiederum bewirkt, dass die ohnehin hohe Staatsverschuldung der USA, dass die Chance, dass die eben deutlich zurückgeht, nicht so besonders hoch ist. Also die USA sind jetzt schon nicht nur absolut, sondern auch bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt der Staat so hoch verschuldet wie seit dem Zweiten Weltkrieg, sonst eigentlich noch nie. Und das wird ein Punkt sein, der in gewisser Weise Rückenwind geben wird für die Renditen von US-Staatsanleihen, also Gegenwind für die Kurse von Staatsanleihen, was wiederum auch ein Gegenwind tendenziell für den Aktienmarkt insgesamt sein kann. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wer kann profitieren? Ich glaube, wir müssen sehen, dass gerade die Branchen, die man in Deutschland nicht so gerne mag, vielleicht wie in den letzten anderthalb Jahren schon profitieren können. Das ist einmal in der Welt, die nicht mehr auf globalen Handel, sondern auf geopolitische Konkurrenz setzt. Das Thema Defense, das Thema Rohöl und Rohstoffe generell vor Ort, eine stärkere Rohstoffautarkie, Nearshoring, dass das vielleicht Themen sein können, die weiterhin einen gewissen Rückenwind haben, auch wenn ich weiß, dass man die in Deutschland nicht so gerne mag. Und darüber hinaus, wie gesagt, eben gerade die Industrien, die Reindustrialisierung der USA zu Hause davon profitieren können. Was ich als regionalen Markt ganz interessant finde, hatten wir mal darüber gesprochen, ist Japan. Hatten wir vor kurzem mal darüber gesprochen, da gibt es mehrere Faktoren, die den Markt Rückenwind geben. Einmal die extrem niedrige Bewertung des Yen, dann Strukturreformen, die in der Wirtschaft sind, die sehr auf Shareholder-Freundlichkeit abzielen und darauf abzielen, dass der Staat die Konstrukte der verschachtelten Mischkonzerne dort aufgelöst werden können. Und zum Dritten können die eventuell auch von einer sukzessiven Abkehr der anderen westlichen Staaten von China profitieren, weil sie eben nach China und Indien jetzt die zweitstärkste asiatische Volkswirtschaft sind. Oder ich glaube nach wie vor die zweitstärkste, wenn jetzt mal von Indien absieht, ist gerade was die Hightech-Produktion oder die anspruchsvolle Produktion, die es mittlerweile, die es in den letzten Jahren ja auch in China gab, dass die eben möglicherweise etwas sein kann, was teilweise auch nach Japan fließt. Also den Markt finde ich unter den Gesichtspunkten entspannt.
Schließe ich mich an und ich denke, dass das, was du gerade erwähnt hattest, auch dahingehend oder in Bezug darauf interessant ist, genau diese Loskopplung, Ablösung eben von vielen Globalisierungen, die Besinnung eben auf die Binnenmärkte führt natürlich dazu, dass ich auch denke, dass Japan mehr an den Blickpunkt rücken wird. Ich glaube aber auch, dass ganz spannend sein könnte, gerade wenn man hier in heimischen Gefilden bleiben will, dass in Deutschland zum Beispiel der Maschinenbau davon profitieren kann. Also sprich, solche Unternehmen, die zum Beispiel eine Kion oder so Gabelstapler, Logistiktechnik machen, dass die natürlich eben dann auch volle Auftragsbücher haben könnten, weil natürlich genau viele Unternehmen anfangen, entsprechende Logistikzentren oder entsprechende Lieferketten halt hier in Europa aufzubauen und dann natürlich entsprechend die Aufträge an deutsche Firmen vergeben. Was halt auch interessant ist, ich denke, du hattest über Rohstoffe gesprochen, dass natürlich hier in Europa, in Deutschland eher wenigere Unternehmen als zum Beispiel in den USA. Klar, es gibt welche, Shell, BP und Co., aber natürlich ist da die Größe und die Mehrheit dann eben eher in Nordamerika, Australien oder Südafrika zu finden. Ich denke, man kann das Ganze auch ein bisschen ausweiten. Ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen kann, in einigen Bereichen ist auch die Innovation und natürlich die Technologie, Erfindung bzw. die Technologisierung hier auch ein wichtiger Punkt und spielt für mich eigentlich momentan auch mit in den gleichen Bereich der Rohstoffe. Das heißt, dass natürlich auch hier eben, bestimmte Schlüsseltechnologien in Zukunft dann, also auch in den kommenden Monaten, sprich in 2024, einfach weiter eine wichtige Rolle spielen werden. Wobei ich auch sagen muss, es gibt aus meiner Sicht daraus einige Warnzeichen dafür, dass zum Beispiel Tech-Werte, also die großen 7 oder die großen Tech-Werte aus den USA, die wir gesehen haben, ich denke, dass die in den kommenden Jahren aus meiner Sicht daraus nicht mehr so gut laufen werden, weil man einfach hier Überhitzungserscheinungen sieht. Ich denke aber, dass eben so andere Unternehmen aus dem Tech-Bereich, zum Beispiel im Bereich der Cybersecurity oder im Bereich der weiterhin Speichertechnologie, wie jetzt natürlich Cloud-Systeme und so weiter, durchaus weiter gut laufen können, weil dieser Druck, den wir da sehen, diese Digitalisierung, die ist ja gerade erst am Anfang und KI ist zum Beispiel auch hier eigentlich aus meiner Sicht heraus eher eine Art Katalysator. Das heißt, auch der Aspekt natürlich bei einer Nvidia, das schauen wir uns ja gleich nochmal an, dann gehen wir auf die Zahlen logischerweise auch nochmal auf einen in Teil 2, kleiner Spoiler, aber da spielt natürlich wesentlich mehr eine Rolle, wo wird das Ganze denn angewandt? Natürlich, KI wird halt auch im Cloud-Bereich angewandt. Du brauchst die Cloud eben, um diese riesigen Datenmengen in irgendeiner Form verarbeiten zu können und das wäre zum Beispiel natürlich nochmal so ein Kicker sein, so ein kleiner Beschleunigungsfaktor in diesem Bereich. Also da kann man eben eine SAP, eine Microsoft, gut, die gehört ja zu den großen 7, aber eben auch andere Unternehmen, ServiceNow oder eine Salesforce oder alle die, die eben so ein bisschen oder verstärkt an diesen Bereichen unterwegs sind, die könnte man durchaus nochmal auf der Agenda behalten. Versicherungswerte finde ich auch mega spannend. Ja, Versicherungswerte für mich auch mal so ein bisschen Hidden Champion, weil man hier mal so denkt, okay, lahmes Geschäft, nee, das war mal, aber wenn wieder der Zinsfuß natürlich hoch ist oder der Zinshebel, das heißt, wenn du eben bei einer kapitalgebundenen Lebensversicherung durchaus wieder deine, was ich, 3, 3,5, 4% Verzinsung bekommst, dann wären so eine Produkte wieder interessant und dann verdienen auch die Versicherungskonzerne wieder ordentliches Geld und was halt wichtig ist, die haben ja diesen Zweifacheffekt, das heißt, die Cashflows, die durch die Versicherungsprämien reinkommen, die werden auch wieder verzinst und hier haben wir einen anderen Effekt als bei Banken, der ist jetzt wesentlich interessanter, also von daher finde ich Versicherungsunternehmen im kommenden Jahr auch noch interessant. Vorsichtig wäre ich dahingehend bei den zyklischen Branchen, ich denke Automotive wird noch ein bisschen brauchen, das wird noch nicht so schnell gehen und auch bei den Chemieaktien, Chemiebranchen generell bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig, ich denke, die werden auch eher zur zweiten Jahreshälfte anfangen können zu laufen.
Also kann ich dir überwiegend zustimmen, was den Branchenmix betrifft. Also Versicherung, wie gesagt, bin ich ganz deiner Ansicht, das halte ich auch für sehr attraktiv.
Na, damit haben wir da schon mal ein schönes Schlusswort für den ersten Teil gefunden und gehen rüber zu Teil 2 und sprechen mal über einige Einzelaktien. Aber zuvor spreche ich nochmal darüber, wie wir euch den Zugang zu den Aktienmärkten erleichtern können. Und das geht über unseren heutigen Sponsor Invesco. Einfach auf die Invesco-Seite www.invesco.de gucken gehen und dort nachschauen, wie und wo die besten Anlagemöglichkeiten für euch über eine ETF-Anlage möglich ist. Und jetzt geht's aber weiter mit den Einzelwerten.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir gucken uns jetzt einige Einzelaktien an. Und da habe ich die erste mir mal rausgepickt und natürlich Baidu, der chinesische Technologiewert, chinesische Internetwert, eben, wie soll man sagen, der Gegenpart zu Alphabet, kam ja mit Zahlen und ich weiß, dass du ja dann unheimlich großer Freund von chinesischen Aktien bist, deswegen habe ich mir die mal zugeordnet, aber ja, was denkst du über Baidu?
Naja, also für einen chinesischen Wert relativ teuer, vom KGV her höher bewertet als Alibaba, während Alibaba als Pendant, wenn man das vielleicht mit Amazon vergleicht, ja deutlich günstiger ist und Alphabet ja deutlich günstiger, auf der anderen Seite deutlich günstiger ist als Amazon. Ja, chinesische Aktien, das ist so eine eine Glaubensfrage. Wenn man glaubt, dass es berechtigt war, dass Lukoil und Gazprom jahrelang einen Abschlag gegenüber BP oder Exxon hatten, dann, wie ich es glaube, dann sollte man sich fragen, warum man in chinesische Aktien investieren sollte, weil man sieht, was bei russischen Aktien passiert ist. Wenn man natürlich glaubt, dass es ungerechtfertigt ist, dass Lukoil und Gazprom einen Abschlag gegenüber westlichen Ölwerten hatten, dann kann man auch chinesische Werte mit US-Werten einfach eins vergleichen. Wir haben jetzt gesehen, was da passieren kann. Von daher, ich habe mal das schöne Bonmot gehört, es ist wie in der Patek Philippe-Werbung, da sagt man ja auch, die eine Patek Philippe gehöre einem nie selbst, sondern man bewahre sie immer nur auf für die nächste Generation. Und bei chinesischen Aktien ist es so, sie gehören einem nie selbst, sondern man bewahrt sie immer nur auf für die kommunistische Partei Chinas.
Okay. Ja, aber da will ich mal einhaken. aber interessant ist, wenn wir halt bei Baidu zum Beispiel bleiben, ja, da siehst du halt, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer ansieht, du hast recht, klar, die sind im Verhältnis höher bewertet als eine Alphabet, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass natürlich die Ausgangssituation, das Potenzial wesentlich größer ist. Baidu ist ja lokal auf China beschränkt, also beziehungsweise dahin sehr stark unterwegs, wenn ja 100% des Umsatzes wird ja sozusagen, also alles wird in China im Endeffekt gemacht und demzufolge ist natürlich hier das Wachstumspotenzial durchaus größer als jetzt zum Beispiel bei einer Alphabet, ja, weil da ist ja sozusagen der internationale Konkurrenzdruck da, gut, auch wenn natürlich Alphabet durch Google hier auch eine quasi monopolartige Stellung hat, aber man hat ja gesehen, was zum Beispiel so ein Einsatz von OpenAI bzw. Microsoft dann eben in Bing bewirkt hat und das sind natürlich Dinge, die können dahingehend nicht so passieren. Was man auch sehen kann ist, ich will jetzt nicht unbedingt Fürsprecher da generell sein, aber was halt auch spannend ist, dass man natürlich den Einsatz von KI, also Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz, auch wesentlich schneller und dramatischer in alle Geschäftsbereiche wirklich durchdrungen und eingesetzt hat. Also die Baidu oder das Management von Baidu hat eben bei der Zahlenpräsentation ganz klar gesagt, dass man eigentlich in allen Unternehmensbereichen jetzt KI einsetzt. Das kenne ich so bei vielen Konzernen aus dem westlichen Industrie Nation jetzt nicht. Also Microsoft ist zwar bei, aber hat es ja dahingehend auch noch nicht so geschafft. Also die Technologisierung in diesem Bereich ist in China tatsächlich, hat eine ganz, ganz andere Schlagzahl. Und das hört man ja einfach auch immer, dass einfach, ja, wenn da halt was gemacht wird, umgesetzt wird, ob es jetzt auch regenerative Energien sind oder eben auch andere Bereiche im Automotive-Sektor, da wird halt wirklich nicht nur zugeschlagen, sondern wirklich zugedroschen. Und so ist es hier halt auch. Ja. Und das sind halt wirklich natürlich Dinge, die einfach spannend sind zu sehen, weil da eben nicht lange gefackelt wird, sondern dann natürlich auch im Endeffekt schnell umgesetzt wird. Also insgesamt ist halt so, dass die Zahlen durchaus okay waren. Gesamtumsatz ist um 6% gestiegen. Gewinn konnte ebenfalls nach einem Verlust von 146 Millionen Renminbi, also ungefähr 20 Millionen US-Dollar, ein Gewinn von 6,681 Millionen Renminbi, ungefähr 6 Milliarden sind das ja, auf 916 Millionen US-Dollar gesteigert werden. Das ist natürlich alles ordentlich. Und da sieht man halt auch, dass natürlich dann die Werbeeinnahmen, die man ja genauso, eigentlich genau der gleiche Geschäftszweck, wie ja eben Alphabet das auch macht, im Endeffekt gesteigert werden konnten. Und das ist schon mal ganz spannend. Also klar, du hast recht, man muss ein bisschen bei chinesischen Aktien natürlich aufpassen, wegen dem politischen Risiko. Aber wenn man eben sagt, okay, man will es eben bewusst eingehen und ist sich der Tatsache bewusst und berücksichtigt das natürlich auch in einem entsprechenden Depotanteil im Depot, dann denke ich, ist eine Baidu eigentlich schon ganz interessant. Alleine auch schon, wenn man dadurch einen Anlass hat, man diese ganzen Entwicklungen weiter zu verfolgen, die eben damit zu tun haben. Mhm. Kommen wir mal auf ein anderes Unternehmen. Bayer, wie sieht's denn damit aus? Da gab es ja auch einige Nachrichten in den letzten Tagen.
Ja, spannend. Also, ich sag mal, von den reinen Unternehmens-KPIs sehen die eigentlich ganz gut, ganz solide aus. Also, Forward KGV von, je nachdem, welche Daten man nimmt, irgendwo 8 bis 12. Sie haben ein sehr niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis, sind eigentlich von rein Bilanz-KPI ist ja gut aufgestellt, aber sie haben natürlich einmal das Thema, dass sie grundsätzlich ihr Bayer-spezifisches Problem mit Monsanto haben, mit den Glyphosat-Klagen, und da ist ja gerade wieder eine negative Meldung reingekommen, und das wird jetzt ergänzt durch eine Negativmeldung, die darüber hinausgeht aus dem mehr oder weniger operativen Geschäft, dass nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Asundexan heißt das so, ein Medikament jedenfalls, das Blut, weil das, wo sie ganz hoffnungsfroh waren, dass es beim Thema Blutgerinnung Fortschritte erzielen könnte, dass sie da ein negatives Testergebnis hatten und das jetzt doch weiter von der Zulassung entfernt ist, als man ursprünglich gehofft hatte. Und das kommt natürlich dann zusammen, wenn man einmal sieht, dass das außerordentliche regulatorische und Legal Risk in der Agrarsparte haben mit Monsanto und Glyphosat und dann auch noch in der Pharmasparte, wo man eigentlich damit rechnet, dass die das ein bisschen kompensieren kann, Probleme hat, die an sich in der Branche immer und überall vorkommen. Das ist immer ein bisschen eine Wundertüte, dass man eben gucken muss, wie das, was in der Pipeline ist, bei den Entwicklungen da zündet. Aber das kommt eben dann zusammen. Und unter den Umständen ist das natürlich schwierig zu sehen, was sie machen können. Die haben eigentlich kaum die Option, eine dieser Sparten, die jetzt mit Problemen behaftet ist, abzustoßen, wenn es darum geht, dass der neue CEO vielleicht an die Umstrukturierung geht. Das wurde ja teilweise gesagt. Was vielleicht, hatte ich jetzt mal gehört, vielleicht auch plausibel ist, dass sie vielleicht gucken, dass sie die noch gut laufende Sparte, nämlich die Sparte der Consumer Health, nämlich der nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, dass sie eventuell schauen, dass sie diese, wenn sie sich entflechten wollen, separat an den Markt bringen können, um dadurch eben zusätzliche Ressourcen zu bekommen, ihre problematischen Geschäfte, das Pharmageschäft und das Agriculture-Geschäft weiterzuentwickeln. Aber jenseits davon, dass das Unternehmen an sich von den KPIs ja nicht schlecht aussieht und auch ein solider Dividendenwert ist und wer einfach einen Dividendenzahler haben will, kann die kaufen, kann die halten. Aber abgesehen davon ist das eben ein Unternehmen, wo die rein wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen KPIs nicht das Ausschlaggebende sind, sondern wo man im Grunde darauf ankommt, dass man für das Glyphosat-Thema irgendwann eine Lösung findet. Wie siehst du das?
Na, bei Bayer finde ich eigentlich ein schönes Exemplar dafür, was eben für Risiken und was natürlich generell an den Börsen zu beachten ist. Zum einen sieht man ganz klar, wir haben hier ein Qualitätsunternehmen gehabt, was wirklich seit langen, langen Jahren ja in vielen Bereichen marktführend war, in vielen Bereichen einfach wirklich auch gutes Geld verdient hat. Es hat lange Zeit über ein gutes Management verfügt. Es hat im Endeffekt sehr, sehr viel Geld insgesamt verdient. Und man sieht aber eben auch, dass auf der anderen Seite natürlich solche Dinge sich auch schnell umkehren können. Wir sehen, was eben Klagerisiken natürlich für ein Unternehmen bedeuten können. Wir haben gesehen, dass jetzt allein in der letzten Woche 3 Kläger in den USA eine Schadensersatzsumme von 1,5 Milliarden US-Dollar zugesprochen bekommen haben. Das muss man relativieren an dieser Stelle, weil das erstinstanzlich war und diese meistens dann nachher nochmal nachverhandelt und im Vergleich beziehungsweise durch andere Instanzen nochmal ganz stark reguliert werden. Es zeigt aber, wo das Ganze hingehen kann. Und da sieht man einfach auch, dass ich glaube, dass man hier eine wirklich ganz, ganz heftige strategische Fehlentscheidung getroffen hat. Ich glaube, man hätte hier viel, viel früher, wie es viele andere Unternehmen in den USA zum Beispiel bei den Opiaten gemacht haben, wesentlich schneller einfach eine Einigung hätte erreichen müssen und sich nicht so lange versuchen, dem Ganzen zu entziehen. Man hätte vorher wahrscheinlich eine bessere Due Diligence bei Monsanto machen müssen, aus meiner Sicht aus. Also man sieht, hier kommen viele, viele Dinge voran. Also ein schönes Lehrstück. Also man hat auf der einen Seite, auf der guten Seite viele Dinge, die man bei Bayer sehen kann und sagen kann, du hast vollkommen recht. Klar, die sind augenscheinlich günstig bewertet, wobei auch ihr lehrbuchartig KBV, also Kurs-Buchwert-Verhältnis, natürlich davon abhängig ist, wie setzt du den Buchwert an? Ja, also wie willst du die Klagerisiken, das Rechtsrisiko dahingehend dann auch bei dem Buchwert berücksichtigen? Also klar, wohl Rückstellung gemacht. Ich glaube, die haben 8 Milliarden oder sowas zurückgestellt oder sogar mehr. Aber ob das ausreicht, weiß halt momentan auch so richtig keiner. Das sind ja etliche Zehntausende von Klagen noch offen. Und wenn man an nur jeder Kläger würde da eine Million bekommen, dann kannst du dir ausrechnen, was für eine Größenordnung wir hier momentan dann hochrutschen. Also das sind also alles Dinge, wie gesagt, wenn man sich das Ganze insgesamt ansieht, sieht man sehr schön, wie eben auch hier Licht und Schatten, damit haben wir eigentlich den Bogen ja auch schon wieder zu Teil 1 zusammenliegen.
Ja, also das sehe ich auch so. Ich glaube, es gibt interessantere Chance-Risiko-Verhältnisse als bei Bayer. Also, ja. Investor würde ich, glaube ich, eher etwas anderes wählen.
Zum Beispiel?
Ja, dann kommen wir doch mal dazu. Was haben wir jetzt? Ein ganz anderer Titel, der jetzt nicht als starker Dividendenzahler bekannt ist und wo es aber hervorragende KPIs gibt teilweise. Was ist Nvidia? Wir haben heute ja wieder Nachrichten bekommen. Wie ist dieser Überflieger einzuschätzen? Ist da noch weiter Luft nach oben?
Ja, Nvidia bist du, glaube ich, schon im vergangenen Mittwoch noch mal kurz auf eingegangen. Deswegen habe ich mir mal dreisterweise die Frage mir zugeschanzt, weil du hast ja eigentlich auch schon sehr viel dazu gesagt im letzten Podcast. Aber es ist ja tatsächlich so. Man muss halt wirklich sagen, die Zahlen von Nvidia, die haben einfach gezeigt, dass man hier ein Unternehmen hat, was wirklich sich auszeichnet durch ein Top-Management. Also die haben wirklich in allen wichtigen Bereichen frühzeitig wichtige Positionen eingenommen. Die waren ganz früh im Gaming-Bereich durch die Grafikkarten, die waren ganz früh im Blockchain-Bereich, eben durch die Blockchain-Technologie, durch die Rechenleistung, die eben diese Grafikkarten zur Verfügung stellen. Und was halt ganz witzig war, als die sich dann in dem Data-Service-Bereich eben positioniert haben, haben so richtig viele Analysten eigentlich nicht verstanden, warum die das gemacht haben. Jetzt ist es klar, weil man natürlich dann erkannt hat, hey, wenn das wirklich kommt mit KI und AI, dann braucht man natürlich entsprechende Lösungen in diesem Bereich. Wir hatten jetzt bereits über gesprochen, Cloud-Bereiche, also alles, was mit digitaler Speicherung eben von Daten zu tun hat, muss ja gelöst und gemanagt werden. Und das ist ja im weitesten Sinne genau das, was Nvidia macht. Die haben also nicht irgendwelche Chips, wo die KI da drauf gepflanzt ist, sondern im Endeffekt haben die eben Halbleiterchips, die eben genau die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass eben diese hohen Rechenleistungen, die hohen Datenströme und entsprechend gut gelenkt und eingeordnet werden können und dann natürlich in solchen Datenzentren entsprechend natürlich abgelegt, gespeichert und wieder abgerufen werden. Und das ist ja genau die Technologie, die dahinter steht. Also drückt sich auch in den Zahlen aus, allein wenn man eben sieht, dass der Gewinn von 880 Millionen US-Dollar von vor einem Jahr auf jetzt 9,2 Milliarden US-Dollar zugewachsen ist.
Wahnsinn,
das ist eine Wahnsinnszahl. Ja, das ist eine Verzwölffachung oder Verelffachung des operativen Gewinns. Das ist einfach brutal. Und auch wenn man sich im Endeffekt das bei den Umsätzen ansieht, die, was ganz interessant ist, nicht so stark gestiegen. Das heißt, die haben hier wirklich Produkte, wo einfach extrem hohe Margen drauf sind. Und das ist eben gespannend. Also die belegen eben Geschäftsbereiche, wo Margen drin sind. Die überlegen Geschäftsbereiche, wo eben ein hohes Wachstum drin ist. Und das ist ja noch nicht mal das Ende der Fahnenstange, sondern wenn man hier eben sieht, was für 2024 prognostiziert wird, ist es einfach heftig. Das Einzige, muss man natürlich sagen, Manko, was man hier finden kann, ganz klar bei Nvidia, ist, dass natürlich wir hier in einem Bereich sind, der gekennzeichnet ist durch den klassischen Schweinezyklus. Das heißt, das, was wir heute hier sehen und das, was wir antizipieren in diesem Bereich, kann schlagartig beendet werden. Warum auch immer. Das kann durch Technologiewechsel, das kann durch auf einmal extrem stark zunehmende Konkurrenz geschehen. Also es ist typisch für diesen Halbleiterbereich, dass hier mit einem Mal eben da so eine Art Holzblock eben vor den Latz geknallt wird und dann im Endeffekt wirklich vorbei ist. Ja, und das sieht man, AMD kam raus vor einigen Wochen und hat eben gesagt, hey, die haben ja auch eine Chip-Technologie, die kann das Ähnliche, was Nvidia eben bereitstellt, leisten kann. Also haben wir ein Konkurrenzprodukt. Und wenn da natürlich dann andere, zum Beispiel, Samsung oder die anderen großen Hersteller da im Endeffekt auch um die Ecke kommen und sagen, wir haben ja auch eine Möglichkeit, euch entsprechende Dienstleistungen anzubieten oder eben auch China entsprechend Unternehmen eben in der Lage sind, das zu tun, dann hat natürlich im Endeffekt Nvidia da ein Problem. Aber das ist natürlich auch schon ein Stück weit eingepreist. Man hat es ja gemerkt, wie unsicher bzw. wie kritisch da der Markt eben reagiert hat, eben auf das Thema China. China-Exporte, Außenhandelsstreitigkeiten, USA, China, Restriktionen, Sanktionen etc. Also dieses ganze Thema ist ja auch schon drin und ein Stück weit berücksichtigt. Also nach wie vor für mich bleibt Nvidia eigentlich ein Unternehmen, wo ich sagen kann, solange das Management so ist, wie es ist, kann man, glaube ich, darauf vertrauen und bauen, dass die das eigentlich in dem Griff haben. Die haben es bewiesen, mehrfach in den letzten Jahren. Die werden es auch in Zukunft beweisen. Und für mich ist das wirklich, wäre eher der Showstopper, wenn eben tatsächlich da massive Wechsel eben im Management, im Board stattfinden würde, dann wäre ich vorsichtig. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es auf jeden Fall ein klasse Unternehmen. Aber ich denke, du siehst es ja ähnlich, oder?
Ja, im Prinzip ja, also was du auch sagst vom Management her, das hängt natürlich sehr stark an dem CEO und an seinem Management-Team. Der Wang, wie heißt der? Jensen Wang ist jemand, der quasi auch die Seele des Unternehmens ist. Und ja, also dem, was man so hört, ist es so, dass der härteste Wettbewerber, der am nächsten dran ist, AMD, etwa einen Rückstand von 3 bis 6 Monate auf sie hat. Wenn sie diesen Abstand halten können, dann ist sicherlich die aktuelle Bewertung von einem KGV, von Forward-KGV von 24 oder 21, je nachdem wie man rechnet, sicherlich nicht teuer, auch unter dem aktuellen neuen unter dem Zinsregime, wo Geld nicht mehr zu Nullzinsen zu haben ist. Aber ich denke auch, dass abgesehen von dem, was du richtig angesprochen hast, von dem allgemeinen Schweinezyklus, den es natürlich bei Semiconductors gibt, das ist ein Kauf. Also es gehört jedenfalls zu den Unternehmen, die es gibt weniger attraktive Unternehmen, würde ich mal sagen, in der aktuellen Situation.
Das Unternehmen gehört zu den Unternehmen, wo du knapp unter der Meldeschwelle liegst, sozusagen mit deinem
Privat. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, klar. Nicht von dir auf andere schließen.
Na gut, gehen wir mal auf ein anderes Unternehmen, wo auch lange Zeit die Seele des Unternehmens Jeff Bezos war, Amazon. Und was sicherlich auch bei dir ganz, ganz hoch mit angesehen ist. Ich finde es halt auch spannend, auch ein Unternehmen, was sich immer wieder neu erfindet. Man hat ja hier auch die Prämisse immer wieder Day One, also wie am ersten Tag denken. Und das sieht man jetzt auch ganz spannend. Ist Amazon mutiert jetzt zum Autoanbieter. Ist es eine echte Gefahr für die anderen spezialisierten Autoplattformen, deiner Meinung nach?
Du meinst in Bezug auf Rivian, nicht?
Zum Beispiel, ja, oder auf, ja. Da gibt es in den USA noch einige andere Portale, die auch in Börsen notiert sind. Oder ja. Auto1 in Deutschland zum Beispiel.
Achso, ja, okay. Im Prinzip denke ich, also es ist sicherlich, also erstmal ganz grundsätzlich zu Amazon, ist so den großen Top ehemaligen Fangunternehmen, jetzt glorreichen 7 Unternehmen, sicherlich eines der starken großen Player, die aus guten Gründen da einen Stammplatz unter den Top-Unternehmen der Welt haben und im Billionenbereich Marktwerte haben. Die sind immer vom KGV her ein bisschen teurer, deutlich teurer als die meisten anderen. Also da zahlt der Markt auch gegenüber einer Apple, Alphabet oder Microsoft eine gehörige Prämie, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft, das muss man wissen. Die haben aber natürlich auch eine sehr besondere Marktstellung. Also ich will der Frage nicht ausweichen, aber sie haben natürlich ihre starke Stellung im Retail-Bereich und darüber hinaus als neuen Kern des Unternehmens oder als Zukunftswachstumstreiber AWS, wo sie auch eine sehr starke Stellung haben, neben den Angeboten von Alphabet und Microsoft. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch die anderen Wetten von ihnen sehen, dass sie jetzt eben im Automobilbereich stark sind. Die haben bauen jetzt eine, zum Beispiel durch ihre 20%ige Rivian-Beteiligung, 20% sind das, glaube ich, in Verbindung damit bauen sie jetzt auch, kaufen sie auch im großen Rahmen jetzt Rivian Elektrolieferwagen. Aber ich glaube, den Teil würde ich nicht so als Zwang, also als eine von verschiedenen Wetten, die Amazon im Laufen hat. Und wenn, ich sage es mal so pauschal, wenn Amazon in eine Branche geht, müssen sich die klassischen Spieler in der Branche immer warm anziehen. Ich glaube aber nicht, dass Amazon jetzt groß. Also ich glaube, für meine Bewertung von Tesla zum Beispiel oder von der klassischen Automobilbranche ist das derzeit jedenfalls nicht der entscheidende Player. Ich glaube, es ist eine von vielen Wetten, die Amazon hat und wo Amazon reingeht. Ich meine, allein von der Größe her, die haben 64 Milliarden Dollar Cash in der Bilanz etwa, 64, 65 etwa, wenn ich die aktuellen Zahlen habe. Und dafür könnten sie quasi schon eine Stellantis oder eine Daimler kaufen. Mhm. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass was die zum Beispiel im Lieferwagenbereich machen mit den Elektrovehikeln, das macht der DHL auch. DHL hat ja auch diese Kooperation mit der RWTH Aachen Aufbau einer Elektrolieferwagenflotte. Wenn Amazon da richtig reingehen wollte, könnten sie natürlich auch die DHL kaufen. Aber ich würde jetzt das Thema, also ich sehe jetzt nicht, dass das jetzt die, vielleicht strafen mich die nächsten Monate Lügen, dass das jetzt das große Hauptspielfeld von Amazon sein wird. Siehst du das anders?
Ja, ist halt ganz spannend. Es kam mir eine Meldung raus, dass Amazon mit Hyundai eine Kooperation macht. Also Amazon hat bisher immer die Möglichkeit gegeben, dass du neue Modelle bei denen schon immer angucken konntest. Da gab es so eine Funktion, ich glaube, die war aber nur in den USA, Amazon Car Showroom hieß die. Da konnten also Automobilfirmen so Werbeflächen mieten und dann hast du halt dein neues Modell da vorgestellt und die Leute konnten sich das angucken, aber konnten den Wagen bisher noch nicht drüber beziehen. So was jetzt passiert ist oder was wohl vorgenommen oder geplant ist, dass man jetzt mit Hyundai so weit ist, dass du die Möglichkeit hast, das ist wohl auch erstmal nur in den USA, dass du diesen Wagen über die Plattform Amazon bestellen kannst und dann bei deinem Local Dealer, also bei dem Autohändler um die Ecke, entsprechend natürlich von der entsprechenden Marke, dort den Wagen dann abholst. Also das ist natürlich ein Ansatz, der kommt so ein bisschen aus der Tesla-Welt. Du hast ja bereits angesprochen, Tesla ist ja lange Zeit durch Mundpropaganda im Endeffekt nur verkauft worden, hatte ja keinen Cent Werbung oder kein Geld, keine Budgets in Werbemaßnahmen gesteckt, sondern immer wieder davon gelebt, dass natürlich der illustre CEO Elon Musk und insgesamt natürlich die Marke an sich das Produkt nach vorne getragen hat. Und das Ganze ändert sich jetzt natürlich auch dadurch, dass man jetzt als Autofirma oder als Autounternehmen einfach nicht mehr zukünftig halt nur noch sinnlos irgendwo Werbung ranballert oder den Leuten vor den Latz knallt, sondern dass natürlich jetzt bewusst auch die Technologie, die ja bei Amazon angewandt wird, das heißt, wenn du halt irgendwelche Zündkerzen und Scheibenwischer und dergleichen über die Plattform kaufst, wirst du halt in Zukunft öfters mal wahrscheinlich einen Link bekommen. Hey Dirk, wie sieht's aus? Willst du nicht deinen nächsten Porsche oder Bentley entsprechend bei Amazon hier kaufen und dann kriegst du halt dahingehend dann die entsprechende Werbeeinblendung. Das denke ich.
Ich sehe es vor mir.
Ich bist wahrscheinlich auch gerade auf der Seite.
Natürlich, klar.
Von daher denke ich mal, das könnte schon so ein bisschen ein Wandel sein. Und wie gesagt, bei Amazon sehe ich genauso, wie du es gerade auch gesagt hast, diese darf man nicht unterschätzen. Also wenn die was in die Hand nehmen und wirklich anfangen, dann ziehen die das knallhart durch. Und das ist halt wirklich das mega, mega Spannende dabei.
Schauen wir mal, ob sich Mercedes und BMW warm anziehen müssen. Aber vielleicht werden es auch eher die Zulieferer oder eher die Reparaturinfrastruktur, die Anbieter, also eine AutoZone vielleicht. Mal gucken, in welche Richtung das geht.
Ja.
Dann gucken wir mal in eine andere Branche. Wo wir jetzt bei Amazon waren, gehen wir mal in eine andere Online-Shopping-Plattform, wenn auch in einer anderen Größenordnung. Wir haben ja in Europa die Redcare Pharmacy.
Ja.
Die kennen wir Älteren wahrscheinlich noch unter dem Namen Shop-Apotheke. Sehen wir da jetzt im Zusammenhang mit dem E-Rezept, mit dem, was da auf den Markt kommt, sehen wir da einen grundsätzlichen Wandel in der Branche, dass die Burggräben der klassischen deutschen Apotheken jetzt fallen und die Redcare Pharmacy und Doc Morris vor einer goldenen Zukunft stehen?
Tatsächlich, ja. Also vielleicht war es jetzt ein bisschen sarkastisch von dir ausgedrückt, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Der Burggraben ist jetzt sozusagen zugeschüttet worden. Man hat hier lange Zeit natürlich von Seiten der Lobbyisten natürlich versucht, diesen aufrechtzuerhalten, noch tiefer zu machen. Man hat das E-Rezept immer weiter nach hinten verlegt. Jetzt ist aber so, dass ab 1.1.2024 damit Schluss ist. Das heißt, E-Rezept kommt. Man wird also in Zukunft die Möglichkeit haben, wenn du zum Arzt gehst oder wenn du auch vielleicht, das gibt's ja auch mittlerweile schon, über Videosysteme entsprechend deine Behandlung beim Arzt bekommen hast, der stellt dir dann ein entsprechendes E-Rezept aus, dann kannst du das tatsächlich zukünftig bei Redcare Pharmacy oder bei Doc Morris ab im Jahr 2024 entsprechendes Präparat beziehen. Und das ist ja auch so, dass das in Großteil der Bereiche einfach notwendig ist. Die wenigsten Präparate, die verschrieben werden, müssen dann nochmal von dem Apotheker vor Ort entsprechend beraten werden. Das ist natürlich sinnhaft, sicherlich. Ich will das gar nicht abtun, aber insgesamt ist es halt natürlich auch so, dass wir halt in einem Digitalisierungszeitalter sind. Wir haben es damals schon im Taxibetrieb gesehen. Da war es ähnlich. Da hat die Taxilobby auch lange Zeit geglaubt, dass sie sich dem widersetzen und entziehen kann. Da hat aber Uber im Endeffekt dem eines Besseren belehrt und hat hier den disruptiven Druck so groß gemacht, dass das Ganze jetzt passé ist. Man sieht halt einfach, dass dieser Bereich auch aufgeweicht wurde. So ist ähnlich, sehe ich es halt auch momentan bei den Apotheken. Und das ist jetzt auch nicht hämisch gemeint, sondern das ist einfach ganz normal, so wie es halt ist. Wir sind mitten im Digitalisierungszeitalter und das ist halt so, dass da natürlich entsprechend dann eben solche Unternehmen, die einfach die Zeichen der Zeit erkennen, ganz klar in diesem Bereich gehen. Und das ist halt auch ganz wichtig, weil wir auch gerade über Amazon gesprochen haben. Bei Amazon ist es so, ja, man kann da auch schon Medikamente und Präparate käuflich erwerben, aber das sind die verschreibungsfreien, sprich, das sind die Medikamente, die man eben auch bei, weiß nicht, was bei den ganzen Drogeriemärkten da kriegt, irgendwelche Badezusätze oder dergleichen, irgendwelche Zusatzmittelchen, aber halt nichts, was verschreibungspflichtig ist. Und genau diese Barriere, die ist eben gerade für den europäischen Markt wichtig und alle die, die sich eben auf der Seite der verschreibungspflichtigen Medikamente befinden, wie eben diese beiden genannten Unternehmen, die haben einfach mega, mega Vorteil, weil man eben die Abgrenzung zu Amazon und Co. zumindest in Europa noch hat. Ich glaube, in den USA ist es so, dass da bei Amazon verschreibungspflichtige Medikamente sogar bezogen werden können. Da ist ja auch die Breite, also beziehungsweise der, da kriegt man ja Präparate verschreibungsfrei, die würden wir hier in Deutschland gar nicht in dieser Form bekommen. Aber es ist natürlich ein enormer Markt, der da einfach auf die beiden Unternehmen zukommt. Und wenn man eben sieht, sieht, dass natürlich in den ersten 9 Monaten in diesem Jahr bereits schon Erlösung knackige 45% auf 1,3 Millionen Euro angestiegen sind und man 10,5 Millionen Kunden insgesamt schon hat. Ja, das ist natürlich ordentlich und das sind einfache Tendenzen, die zählen für das Unternehmen. Man sieht es im Aktienkurs, der hat ja auch schon reagiert, sich wunderbar in diesem Jahr entwickelt. Ich glaube einfach, solche Unternehmen muss man weiterhin auf der Agenda haben und gerade der E-Health-Bereich, wo ja dann solche E-Rezepte mit dazugehören, das ist ein Wachstumsmarkt auf jeden Fall, der in Zukunft auch eine wesentlich größere Rolle spielt. Wie siehst du die ganze Sache?
Also sehe ich ähnlich. Also es war ja jahrelang das Gespräch bei Redcare Pharma oder damals Shop Apotheke. Wenn erstmal das E-Rezept kommt, ist das der entscheidende Gamechanger für die Branche. Und das ist jetzt eben gekommen oder wird jetzt kommen oder ist jetzt teilweise schon am Markt und es wird noch stärker regulatorisch forciert werden. Und dann ist eben die Frage, wie schnell wird sich dieser Markt, wird sich in dem Segment das Online-Geschäft durchsetzen? Wie profitabel wird es betrieben werden? Noch sind ja sowohl Doc Morris als auch Redcare Pharmacy nicht profitabel. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit ansteigenden Skaleneffekten schnell in die schwarzen Zahlen geht, dass sie dann auch mal KGV ausweisen können, was sie jetzt ja noch nicht können. Und bin tendenziell, ich sag mal, für die Branche bullish. Ob ich für die Unternehmen bullish bin, weiß ich nicht. Also ich habe sie noch nicht im Depot, aber ich würde jetzt auch nicht dagegen wetten wollen.
Ja, sehr schön. Na, dann gucken wir gleich mal in Teil 3, was du vielleicht im Depot haben könntest, weil da hast du ja unter anderem die meistgehandelten Werte von Comdirect mitgebracht. Ich habe die Werte bei Invista rausgesucht, darüber sprechen wir gleich. Freue ich mich schon drauf und genau, bin gespannt, was da für Werte bei sind. Aber nicht nur wir haben spannende Werte für euch in Teil 3 rausgesucht, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, auf der Seite www.invesco.de eure Anlagemöglichkeiten mittels ETFs rauszusuchen. Das ist super einfach. Einfach auf die Seite von Invesco gehen, dort die Anlagewelt entdecken, die zu euch passt und entsprechendes Anlagevehikel auswählen und fertig. Aber jetzt geht's auch schon weiter mit den Werten, die wir für euch rausgesucht haben. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir haben ganz, ganz spannende Unternehmen für euch mitgebracht. Und zwar hat Dirk ganz tief in seine Trickkiste gekramt, hat die Maschinen angeworfen im Vorfeld und mal geschaut, welche Werte denn bei der Comdirect gesucht bzw. gekauft, gehandelt wurden. Und ja, Dirk, welche Werte waren es?
Er ist natürlich streng vertraulich auf unserer Public-Seite im Comdirect-Magazin, wo wir jetzt mal Werbung machen können, kann man ohnehin empfehlen, dahin wieder mal einen Blick reinzuwerfen. wir haben jetzt einige Werte, die über die wir eben in den vorangegangenen Teilen schon gesprochen hatten. Einige Werte, über die wir in den letzten Wochen schon gesprochen hatten. Wir haben einmal die als Top-Wert die Siemens Energy. Mhm. Ist, ja, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, haben natürlich die bekannten Probleme, die durch die Presse gegangen sind mit der Gamesa. Ich hatte damals gesagt, ich würde die Siemens Energy short als long gehen, das würde ich jetzt mal zurücknehmen. Ich bin noch nicht short gegangen, Gott sei Dank. nicht, dass sie weiter eine starke Performance haben, aber scheinen sich mehr oder weniger zu stabilisieren. Und da hängt es eben davon ab, ob das Management zeigt, dass sie aus der aktuellen Situation einen Ausweg finden. Ich glaube, ich würde damit weder long noch short gehen, aber zu traden ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass unsere Kunden da sehr stark engagiert sind.
Genau, und da habe ich nämlich mal geguckt. Ich habe tatsächlich mal, weil ich das als Anlass genommen habe, 7,24% ist momentan die Leerverkaufsquote bei Siemens Energy. Also es gibt ja tatsächlich einige Hedgefonds, die manche mögen es heiß.
Ja, hängt natürlich auch ein bisschen von politischen Entscheidungen ab.
Ja, wahrscheinlich. Ja, was haben wir noch?
Plug Power.
Oh. Auch ein Hop oder Top.
Willst du oder soll ich?
Hau rein. Ja. Schütte den Kübel aus.
Also die Story, die Narrative sind toll, aber sagen wir, dass wenn das, wenn der Jahresüberschuss stärker negativ ist, also wenn sie mehr Verlust machen als Umsatz, ist das schon ein interessantes Geschäftsmodell. Ich glaube, sie haben jetzt noch 700 Millionen Dollar Cash. Da spricht man dann, glaube ich, von dem Begriff Run Rate. Also ich glaube, es gibt im High-Growth-Bereich spannendere Themen und spannendere Branchen als die Plug Power. Die würde ich jetzt mal als reines Trading-Vehikel sehen. Ich hoffe, dass unsere Kunden sie auch überwiegend so betrachten. Wie siehst du das?
Ja, bei Plug Power, genau. Die haben auch darauf hingewiesen, dass man die Gefahr sieht, dass das Geld ausgehen kann. Also klassische Ansage einer möglichen Insolvenz, die man auch sehr, sehr selten, die hat ja auch die ganze, also viele in diesem Bereich mit runtergezogen, Wasserstoff wurde sozusagen buchstäblich verdroschen und auch viele von den kleinen EV-Herstellern, also Electronic Vehicle Hersteller hat es auch nochmal erwischt, weil man halt wahrscheinlich dann nochmal den einen oder anderen hoffnungsvolleren Investor damit dann nochmal darauf hingewiesen hat, dass da eben Gefahr in Verzug ist, ja. Bayer haben wir drüber gesprochen gerade, ne? Die sind natürlich auch mit bei gewesen. Microsoft, ja auch so, das ist ja auch so ein netter Treppenwitz oder Kellerwitz der Börsengeschichte. Wenn man sich ansieht, dass der erst Rausflug, wieder Einstellung, Rausflug, Einstellung bei Microsoft, Einstellung bei OpenAI dazu geführt hat, dass Microsoft auf ein All-Time-High gestiegen ist und 15 Milliarden US-Dollar mehr Börsenkapitalisierung gekriegt hat, ist das eine schöne Skizze oder eine Blaupause, was vielleicht andere Vorstände in Zukunft machen können.
Also da könnte man, vielleicht kann man das so interpretieren, dass es eine Anerkennung der Märkte ist, dass sich daran mal wieder die Professionalität des Managements von Microsoft gezeigt hat, dass er der CEO und sein Team da ein bisschen als Erwachsener zwischen Kindern wirkte. Und Microsoft ist eigentlich mein Lieblingsunternehmen. Also das ist auch nicht übermäßig teuer, wenn man sich das KGV anguckt. 24er Forward KGV. Dieses Jahr 46% gestiegen. Also das finde ich schon
ansehnlich.
Schon spannend und halte ich nach wie vor für gutes Investment. Und da kann ich mir vorstellen, dass da viele Kunden drin sind, die vielleicht nicht nur Trader, sondern auch als Investoren eingestiegen sind oder zugekauft haben.
Das sehe ich auch. Ja. Last but not least Tesla, ne?
Was denkst du?
Ja, bei Tesla, die sind ja jede Woche. Also, wenn man es eigentlich so nehmen würde, könnten wir die jede Woche mit in den Top 3 oder Top 5 nehmen. Tesla ist halt wirklich eines der Papiere, was von unseren Kunden wirklich massiv nachgefragt wird. Ist ja auch irgendwo klar. Tolle Story, interessante Story, schwer zu bewerten, muss man klar sagen. Man kann nicht sagen, die sind günstig, die sind teuer. Das hängt wirklich davon ab, was für eine Blickrichtung, was für einen Blickwinkel man hat, wie man dem Unternehmen gegenüber eingestellt ist. Und hier spielt natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und das ist ähnlich wie bei Nvidia. Hier ist es der CEO. Hier kann man ganz klar sagen, Elon Musk ist einfach die Galionsfigur. Wenn dieser Mann irgendwann mal nicht mehr bei Tesla ist, dann wird Tesla wirklich massiv an Wert verlieren. So sehe ich es zumindest. Und so kann man die einschätzen. Ansonsten fällt mir da immer wieder schwer, auch wirklich zu sagen, wenn man sich die KGVs ansieht im Peer-Group-Vergleich, dann muss man natürlich sagen, die sind so teuer. Ja, aber wenn man einfach sieht, was da für ein Potenzial hintersteht und was die bisher gebracht haben, sind sie einfach zu günstig bewertet. Wie siehst du es?
Ich würde eher sagen, zu teuer, egal welche Peer-Group man ansetzt. Ob man die anderen ehemaligen Fangwerte, die Big-Tech-Werte ansetzt, dann sind sie ja eher bei einer Amazon als auf dem Niveau der eben zitierten Microsoft oder auch in Nvidia ist deutlich billiger. Apple ist billiger, Alphabet, Meta ist billiger. Und ich sag mal, diese KGVs, die haben, gehen eher in Richtung, wenn man mit dem Automobilbereich vergleicht, gehen die KGVs eher Richtung Ferrari als Porsche. Und Wo liegt der Mode? Also letztendlich, der Mode liegt vielleicht im Supercharger-Netz, aber das ist, glaube ich, nichts, was nicht was unüberwindlich ist. Und von daher, sage ich mal, gibt es einen großen, glorreichen 7 spannendere Werte als die. Meine Einschätzung, aber treten kann man die natürlich immer.
Ja, das stimmt. Das werden wahrscheinlich viele machen. Aber jetzt gucken wir mal auf die OnVista-Seite. Vielleicht haben da die Leute entsprechend über andere Werte gesprochen, die interessanter sind. Da ist auf Platz 1 Palantir. Was denkst du, warum sind die Aktien so heftig diskutiert oder warum sind die natürlich auch seit einiger Zeit immer wieder im Fokus? KI-Manie und ja, wie schätzt du das ein?
Ist natürlich ein spannender, opaker Bereich, gerade weil man das, weil es eben etwas geheimnisvoll an und ja, spannend wirkt, dass sie so im Bereich Public Sector, Sicherheitsdienste tätig sind. Ist natürlich relativ viel Fantasie drin. Vielleicht auch, wenn man ein bisschen denkt, dass es im Grunde ein bisschen im Bereich Militärausrüstung geht. Aber letztendlich sehe ich in denen, haben wir letztes Mal schon besprochen, mehr eine IT-Beratung für den sicherheitsorientierten Bereich des Public Sectors. Und ich glaube, also vom KGV aus her, sage ich mal, gibt es im IT-Bereich spannendere Werte, die attraktiveren Perspektive, jetzt verplapper ich mich, in Bezug auf die, in Anbetracht des Preises günstiger bewertet sind, attraktiver sind, also da würde ich zum Beispiel klassische IT-Security-Unternehmen wie eine Palo Alto Networks oder CrowdStrike oder wie sie alle heißen, für spannender halten und auch so, wenn man die Prämisse richtig ist, dass sie eigentlich mehr eine IT-Beratung sind, würde ich vielleicht sagen, dass auch eine Accenture deutlich günstiger, vielleicht interessanter ist. Aber wenn man sich den Kurs anguckt, sind die zumindest charttechnisch durchaus interessant. Und ich kann verstehen, dass da viele Kunden Interesse dran haben. Wie siehst du sie? Bist du da eher long oder eher short?
Ja, bei Palantir denke ich mal momentan, wenn man sie nicht hätte, denke ich, sollte man momentan eher einen Kursrücksetzer abwarten. Das sehe ich eh nicht, weil ich einfach sehe, dass hier viel, 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 viel Euphorie drin ist. Du hast bereits besprochen, dass natürlich dieser Hauch des Geheimnisvollen mitschwingt. Jetzt hatte man gesehen, dass man eben von UK, also sprich von Großbritannien, da einen Auftrag bekommen hatte. Da hatte man ein bisschen mehr erwartet. Jetzt über 330 Millionen Pfund, glaube ich, waren das. Soll man da entsprechend eine Dienstleistung bzw. Plattform aufbauen. Das ist es ja. Palantir macht ja nichts anderes, dass man eben Plattformen zur Verfügung stellt, wo man eben dann KI-Anwendungen für seinen eigenen Bedarf entsprechend über die Algorithmen, die ihm Palantir zur Verfügung stellt, dort nutzen kann. Und dafür zahlt man dann im Endeffekt dann bei der Anwendung eine entsprechende Gebühr. Mega interessant, kann man nicht anders sagen. Gibt es noch ein anderes Unternehmen aus dem Bereich? Ich glaube, von dem Gründer von auch was nicht Salesforce, sondern muss ich nochmal nachliefern.
ServiceNow oder?
Nee, damals ein Parallelunternehmen von Oracle, Siebel, genau.
Siebel, so, okay.
Genau, der Gründer hat so eine ähnliche Plattform gegründet und das ist auch börsennotiert. Das ist schon spannend, das ist natürlich ein Geschäftsfeld, ist mega, mega interessant. Und aber wie gesagt, aber die Bewertungen sind momentan jenseits von Gut und Böse und so ein Unternehmen musste einfach reinwachsen. Also ich denke, da wird man einfach nochmal 6-9 Monate abwarten müssen, wie die nächsten 2-3 Quartalzahlen sind und dann wird so ein Laden auch wieder attraktiv. Momentan ist da viel, viel, viel Euphorie drin. Viel Euphorie auch bei Novo Nordisk. Da habe ich gesehen, die haben jetzt die Zulassung von ihren Abnehmpräparat auch für Japan bekommen. Vielleicht das Möglichkeit, warum da momentan so der Fokus drauf liegt, oder?
Also neben den üblichen Stories, die schon das ganze Jahr den Rückenwind geben, kann ich mir gut vorstellen. Sind ein bisschen weniger stark gelaufen als Eli Lilly, glaube ich. Das sind so die beiden, die bei dem Bereich dieser Abnehmpräparate, die für uns natürlich nicht relevant sind, weil wir beide das nicht nötig haben, aber
sag du.
da eben die Blockbuster Anbieter sind und Novo Nordisk neben LVMH, einer der beiden teuersten Werte Europas. Eli Lilly war neben den glorreichen 7, im Grunde müsste man die dazu zählen, weil sie auch einer der Haupttreiber des S&P 500 in diesem jetzt zu Ende gehenden Jahr. Und ja, das dann ändert sich von Monat zu Monat, wo man mehr Chancen drin sieht, aber ich glaube, sie sind beide nach wie vor zumindest jetzt auf kurzfristige Sicht Richtung Jahresende spannende Investments.
Und wir haben im zweiten Teil mit einem chinesischen Wert begonnen und wir hören jetzt im dritten Teil mit einem chinesischen Wert auf, und zwar nicht der Nummer 36, sondern Xiaomi. Und werden auch sehr, sehr stark besprochen bei Invista. Was gehört jetzt da? Sind natürlich Zahlen gekommen. Klar, kann ich gleich vorweg wegschicken, das ist ganz spannend. Die haben tatsächlich Zahlen vorgelegt und es gab eine Erfassung in diesem Zuge von Counterpoint Research. Das ist ein Research-Unternehmen, die sozusagen sich angucken, wie eben entsprechende Absatzzahlen in den einzelnen Märkten in vielen Technologiebereichen eben sind, unter anderem natürlich auch bei Smartphones. Und da hatte man ja schon festgestellt, dass Apple ein Minus von 4% in China hat. Währenddessen, jetzt kommt, wird es ganz spannend, Xiaomi eine 28-prozentige Steigerung vollziehen konnte und damit zusammen mit Huawei momentan den Marktanteil um 5% steigern konnte. Also insgesamt, ne, die chinesischen Hersteller haben jetzt also im Heimatmarkt Apple so ein bisschen die Stirn geboten und Xiaomi hat eben einen sehr, sehr hohen Anteil daran gehabt, dass man eben hier eben den Umsatz oder Absatz von den Smartphones um 28% steigern konnte. Das ist schon brutal in so einer Zeit, oder?
Wer erfasst und veröffentlicht die Zahlen, frage ich mich dann.
Na gut, das ist ja in diesem Fall Counterpoint Research, die das ermittelt haben.
Na gut, okay. Also, ja. Ja. Vielleicht hat irgendeine Behörde gerade befohlen, dass, dass die 5 Millionen mit Angestellten dieser Behörde Xiaomi Hardware kaufen sollen. Es gibt ja diese Anekdote von dem Li Keqiang-Index. Der ehemalige Premierminister von China hat, als er noch Provinzvorsitzender der Partei war, er vertraut seinen eigenen Statistikbehörden nicht und hat seinen eigenen Index aufgestellt, dass er am Stromverbrauch und am Eisenbahngütertransport und an Kreditvergaben lieber selber das Wirtschaftswachstum seiner Provinz ausrechnet, als das, was seine eigene Statistikbehörde errechnet. Also, um jetzt noch mal mit einem Lästern über China abzuschließen.
Ja, du kommst einfach nicht drüber hinweg, aber ich werde mal sehen, dass wir in den zukünftigen Ausgaben mindestens ein Unternehmen aus China dabei haben
werden. Ich werde mich jedes Mal aufs Neue freuen.
Ich bin gespannt, was du da noch so alles auskramen kannst aus der Modkiste der Geschichte.
Plauderei aus dem Nähkästchen.
So sieht's aus. Na gut, in diesem Sinne. Vielen Dank, Dirk, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Und sehr gerne, ich danke dir.
Du gesprochen hast, genau. Und ja, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr euch ebenfalls die gute Stunde jetzt genommen habt und uns zugehört habt bei unserem Dialog rund um Finanzmärkte, Aktien und Finanzmarktthemen natürlich. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Da werden wir am Mittwoch dann ein Update von Dirk, seiner Katerstimmung übers Wochenende dann hören, wenn er seine zweite Flasche Champagner heute ausgetrunken hat. Und am kommenden Freitag dann, wie gesagt, versprochen, auf jeden Fall ein chinesisches Unternehmen wieder dabei.
Bin ich ja gespannt, ob du bei Kort.at geblieben bist.
In diesem Sinne.
Ich werde sicherlich nur Champagner trinken.
Sehr schön. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche dann. Macht's gut. Ciao, ciao.